Ich darf euch auch etwas vorlesen. Wir haben eine wunderschöne Botschaft, an die wir heute denken wollen. Dazu habe ich noch eine wunderschöne Erkältung und wollen mal sehen, wie wir beides zusammenkriegen heute. Ein Wort aus den Evangelien. Macht euch auf den Weg. Das haben wir gerade gehört. Das ist gerade uns so vorgesungen worden. Und wir wissen, dass in der Weihnachtsgeschichte oder in der Zeit zu Weihnachten sich viele auf den Weg machen. Wer die letzten Tage auf der Autobahn war, der hat das gemerkt, dass viele nach Hause fahren zum Urlaub. Viele unterwegs sind zu besuchen. Und eine solche Begebenheit soll uns heute mal beschäftigen. Es geht um Besucher. Besucher um die Weihnachtszeit, wobei dieser Begriff eigentlich falsch ist. Denn dieser Besuch, von dem wir heute reden wollen, liegt eigentlich ein ganzes Stück vor der Weihnachtszeit, also vor dieser Zeit, die wir allgemein als Weihnachtszeit bezeichnen. Da jetzt etliche Zeit vor Weihnachten, also wenn ich von Weihnachten spreche, dann meine ich diesen Moment, diesen Zeitpunkt der Geburt, den wir so zu Weihnachten begehen. Hat es also einige Zeit davor eine Begegnung gegeben zwischen einem Engel und einer jungen Frau. Und diese Frau hat die Information bekommen, mein liebes Mädel, du bist oder du wirst schwanger. Und nun ist das ja so, dass diese Nachricht auch heutzutage nicht immer unbedingt gleich große Freude auslöst. Und so ähnlich muss es auch dieser Frau gegangen sein. Wie wir es manchmal selber erleben, wenn unerwartete Nachrichten uns erreichen. Ob das nun eine Änderung ist in der Arbeit, im Arbeitsverhältnis. Ob das die Nachricht ist von der Werkstatt, Dankeschön, die uns erreicht, dass mein TÜV abgelaufen ist und das Auto keinen neuen mehr bekommt. Dinge, mit denen wir gar nicht so gerechnet hatten, die bringen uns erstmal ganz durcheinander. Oder wenn es ganz einfache Veränderungen im Alltag sind, manchmal ist es schon so, wenn mein gewohnter Stuhl nicht mehr an dem Platz steht, den ich eigentlich immer so kenne. Dann sind wir unsicher und beschäftigen uns eigentlich eine ganze Zeit mit diesem Ereignis. Und manchmal kommen wir auch ganz durcheinander und kommen ganz aus dem Takt. Ich denke, das wisst ihr alle und solche Erfahrungen habt ihr alle schon gemacht. Und es ist ganz hilfreich in einer solchen Situation, wenn ich jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann mal, mit dem ich mich dazu austauschen kann. Wir suchen oder wir nehmen Zuflucht zu irgendjemand, zu irgendeinem, der uns beraten kann. Und in diesem Wort Zuflucht, da steckt auch dieses Wort Flucht drin. Und da dachte ich, genau das trifft eigentlich unsere Geschichte. Da heißt es nämlich im Lukas-Evangelium, Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt haben, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Bis hierher erst einmal. Also eine Frau, wir haben ihren Namen gehört, Maria heißt sie, eine junge Frau, die in Nazareth wohnt, macht sich auf, in Eile. Sie flieht. Ja, sie flieht vor etwas, denke ich, und sie flieht irgendwohin, wo sie eine Hilfe, eine Rettung, eine Hoffnung, eine Erklärung sich verspricht. Wir wissen nicht viel von ihr. Sie war verlobt mit einem Mann, der hieß Josef. Wir wissen nichts von ihren Eltern. Sie sind unbekannt, nicht genannt werden sie uns. Und manche sagen, wenn wir die Maria, diese Frau, uns so angucken, ihr Verhalten anschauen, dann denken wir, dass ihre Eltern oder vielleicht ihre Mutter zumindest aus priesterlichem Geschlecht war, eine Priestertochter gewesen ist. Die Verwandtschaft mit der Elisabeth, das wird ja genannt, dass die Elisabeth verwandt ist mit der Maria, die lässt das irgendwie ein bisschen herausahnen, weil ja die Elisabeth mit ihrem Mann Zacharias aus priesterlichem Geschlecht waren, also aus dem aaronitischen Geschlecht. Sie waren Leviten im Ursprung, Nachkommen Aarons. Und die Bibelkenntnis, die die Maria hatte, die man also so findet, wenn man sich mit ihr beschäftigt und Texte von ihr liest, die lassen das einfach darauf schließen, dass sie von ihrer Mutter vielleicht vieles gehört hat, viel unterrichtet wurde, viel gelernt hat. Wir wissen nicht, welchen Berufszweig oder aus welchem Berufsstand sie war. Es gab damals keine große Auswahl. Es gab den Berufsstand der Bauern, der Landwirte, die Ackerbau trieben, die Viehzucht trieben. Es gab den Berufsstand der Handwerker und es werden Goldschmiede genannt, es werden Töpfer genannt. Ihr Mann, der Josef, war ein Zimmermann, das war als üblich. Und es gab auch einen Kreis, den wir heute vielleicht mit dem Begriff Intelligenz beschreiben würden, also die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Und da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das, was sie bekommen haben im Tempel als Gabe, die das Volk brachte beim Opfern, ob das für ihren Lebensunterhalt ausgereicht hat oder ob sie nicht alle noch ein kleines Feld irgendwo an ihrem Häuschen hatten und da auch ein bisschen von der Landwirtschaft gelebt haben. So viel mal zu ihrem gesellschaftlichen Hintergrund. Man sagt, sie war nicht aus den ärmsten Verhältnissen. So ein Mittelstand vielleicht. Und diese junge Frau, die macht sich also ganz eilig auf. Sie ging mit Eile in das Gebirge. Es wird uns nichts über ihre Stimmung gesagt. Aber wenn jemand in Eile ist, dann ist schon irgendwas da, was ihn bedrückt vielleicht, was ihm Not macht, was ihn antreibt. Wir wissen nicht, ob sie von der Nachricht, die sie von dem Engel erhalten hat, so freudig begeistert war und so mit strahlendem Gesicht da durch die Gegend unterwegs war. Es wird auch nichts weiter von ihr gesagt, wie sie unterwegs war. Es war schon eine sehr, sehr wichtige Situation für sie. Eine Frau, eine junge Frau noch dazu, allein hier unterwegs, das war auch damals schon gefährlich. Und die Wege waren auch nicht sehr sicher. Aber sie macht sich auf, sucht eine Stadt auf, und es wird nicht genannt, welche Stadt. Es wird eine der Levitenstädte gewesen sein, da gab es 48 in ganz Israel verteilt, wo die Priester, die Leviten wohnten. Da wird sie also hingegangen sein zu ihrer Verwandtschaft, zu dem Zacharias und zu der Elisabeth. Und es war mir sehr eigenartig, eine junge Frau, die eine solche Nachricht bekommt, du bist schwanger oder du wirst schwanger werden. Sie geht nicht zu ihren Eltern. Sie geht nicht zu dem Josef. Es ist für manche Eltern schwer, das zu akzeptieren, dass ihre Kinder mit solchen Problemen nicht zu ihnen kommen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht stimmt was in der Chemie nicht. Jedenfalls, Maria geht es ähnlich. Sie geht zu ihrer Verwandten. Sie geht zu einer Frau, zu der Elisabeth, von der sie erwartet, sie kann mich verstehen. Denn der Engel hatte ihr gesagt, die Elisabeth, deine Verwandte dort im Gebirge, die ist auch schwanger, im 6. Monat schwanger. Und ich glaube, die Maria wusste nichts davon, Wahrscheinlich wussten die wenigsten etwas davon. Viele haben bestimmt gewusst, das Ereignis im Tempel, als der Zacharias rauskam, nicht mehr reden konnte, dieses Gesicht gesehen hatte, das hatte sich rumgesprochen. Aber was dann geschehen ist, das ist im Verborgenen geschehen. Elisabeth, so lesen wir es, hielt sich 5 Monate verborgen. Sie ging nicht auf den Marktplatz mit großer Fahne und posaunte es hinaus: Ich bin schwanger. Die, so hat der Engel gesagt, die unfruchtbar genannt wird. Schon eine sehr kränkende, verachtende Bezeichnung zur damaligen Zeit für eine Frau. Sie, die die Unfruchtbare genannt wird. Man weiß heutzutage auch, dass durchaus auch der Mann seinen Anteil daran haben kann. Aber dort wurde alles auf diese Frau gepackt. Und von daher ist verständlich, dass sie sich da versteckt hat. Und nun, denke ich, war es da Maria klar, mit ihr musst du reden. Nicht über die Schwangerschaft. Da gab es bestimmt in Nazareth genug Frauen, mit denen sie hätte über Schwangerschaft reden können, über Kinder kriegen und was damit zusammenhängt. Sie ist zu Elisabeth gegangen, weil sie gehört hat, dort gab es eine Aussage Gottes. Und wie ist diese Frau damit umgegangen? Als ältere Frau. Wir haben keine Angabe über ihr Alter, aber sie war keine 99 Jahre alt, wie die Sarah. Sie muss also schon jünger gewesen sein. Und ich denke, wir haben etliche Frauen unter uns sitzen, die in diesem Alter vielleicht sind, wie es die Elisabeth damals war. Aber die Maria als junge, ganz junge Frau sagte, was kann ich lernen vielleicht von ihr, was kann sie mir für Tipps geben, wie kann sie mir in dieser Situation helfen? Ich denke, die Frage, die Maria umgetrieben hat und die sie auch so in Eile sein ließ, wie gehe ich mit den Zusagen Gottes um? Wie gehe ich mit den Worten Gottes um, die mich erreichen? Hat sie sich unterwegs vielleicht überlegt, ich weiß nicht, wie lange es unterwegs war, 2, 3 Tage vielleicht, hat sie sich die Worte überlegt, die Fragen überlegt, ausformuliert, was frage ich die Elisabeth? Vielleicht hat sie sogar, je weiter das Erlebnis mit dem Engel Gabriel zurücklag, sich gefragt, vielleicht war es doch bloß ein Traum? War das wirklich geschehen? Habe ich das wirklich erlebt? Da kommen die Zweifel in solchen Situationen. Wir wissen es nicht. Aber wir lesen dann, und das ist eine ganz tolle Begegnung, eine ganz tolle Erfahrung, die Maria hier macht. Sie kommt in das Haus, sie musste den Weg gewusst haben, wahrscheinlich war sie auch schon öfters mal dort gewesen. Sie klopft oder klingelt oder wie auch immer und die Elisabeth macht die Türe auf und sieht die Maria da draußen stehen und hört diesen Gruß der Maria, damals üblicherweise dieser Begriff Shalom, Friede sei mit dir. Vielleicht hat sie auch guten Tag oder guten Morgen gesagt, ich weiß es nicht. Aber sie hört diese Stimme und da hüpfte, sagt sie hinterher, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Unerklärliches geschieht. Es ist beschrieben, aber wir können das nicht erklären. Wenn Gottes Geist wirkt, dann gehen uns die Worte aus. Dann kommen wir sehr oft in Erklärungsnot. Auch hier. Wie lässt sich das erklären? Wie lässt sich das beschreiben? Das Kind hüpfte in ihrem Leib. Und die Elisabeth, ohne irgendwas zu fragen, ohne irgend noch mehr zu hören, wo kommst du her, was ist los, was ist passiert, wie siehst du aus, Hilfe, komm, trink erst mal einen Schluck oder ähnlich. nichts. Sie rief mit lauter Stimme, eigentlich müsste ich es jetzt machen, ich kann es bloß gerade nicht, mit lauter Stimme, die ganze Nachbarschaft muss das gehört haben. Da war ja Ruhe überall damals in diesen Orten. Und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Elisabeth als Priesterfrau wusste bestimmt auch viel Bescheid über Aussagen im Alten Testament, also in ihrer damaligen Bibel, im Wort Gottes. Und die Messias-Erwartung, das wissen wir auch, war im Volk recht gegenwärtig, zur damaligen Zeit ganz besonders durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und dieser Vers, den Jesaja schon gesagt hat, in seinem siebten Kapitel lesen wir das, wo dieser Retter angekündigt wird, siehe, es wird eine Jungfrau ein Kind bekommen, einen Jungen wird sie bekommen. Sie wird schwanger sein und sie wird ihm den Namen geben, Immanuel, Gott mit uns. Das war so vielleicht der Traum jedes Mädchens, diese Jungfrau zu sein. Vielleicht. Und das muss der Elisabeth blitzartig durch den Kopf geschossen sein, als sie die Maria vor sich sieht. Da war noch nichts zu sehen von Schwangerschaft. Da hatte die Maria noch nichts davon erzählt. Du bist die Gesegnete des Herrn. Du bist gesegnet unter den Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Woher hat sie es gewusst? Wir müssen uns fragen, es ist Geist Gottes gewesen, der ihr das gezeigt hat, der ihr das gesagt hat. Und nun ist es sehr interessant, wie sie mit dieser jungen Maria umgeht. Sie, die ältere, gestandene Frau, die auch gerade erlebt, wie Gott an ihr wirkt, wie geht sie mit dieser jungen Frau? Und wir finden hier vier Punkte, die interessant sind, wie sie ihr begegnet. Sie wusste nichts von der Schwangerschaft und trotzdem spricht sie der Maria ein Segenswort zu. Ich denke, das war schon zu erkennen, als die Maria vor der Türe steht, dass die nicht gerade zum Urlaub kommen will, sondern dass da irgendwas passiert sein muss. Vielleicht haben sie an der Kleidung gesehen. Vielleicht war es die Tageszeit, spätabends, wo sie angekommen ist. Sie spricht ihr ein Segenswort zu. Wisst ihr, wir sind viel schneller mit dem erhobenen Zeigefinger. Du. Was habe ich von dir gehört? Also, nein, nicht doch. Kein Wort davon. Gesegnet bist du, ein Segenswort. Und dann, das geht ja nahtlos ineinander über, da spricht sie weiter von dem, was sie selber erlebt hat. Als du hereingekommen bist, da hat das Kind sich bemerkbar gemacht. Da habe ich diese große Freude gespürt. Da bin ich erfüllt worden von etwas, was ich dir nicht so erklären kann. Was können wir weitergeben? Die Mutter meines Herrn, so wie es der Engel zu Maria gesagt hat, er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, das war in der Ankündigung zu der Maria. Und das greift die Elisabeth auf und sagt, die Mutter meines Herrn. Also sie weiß, da kommt jemand, der über sie herrschen wird. Sie sagt nicht zu Maria, meine Herrin, wie das manchmal in bestimmten kirchlichen Kreisen falsch verstanden wird. Die Mutter meines Herrn nur. Sie nimmt also dieser Anbetung von Maria hier auch den Wind aus den Segeln. Was, die Frage an uns oder auch an euch, was können wir jungen Menschen weitergeben, die in einer schwierigen Situation zu uns kommen? In einer Situation, wo sie einen Rat brauchen, wo sie Hilfe suchen, haben wir da was. Die Elisabeth könnte einiges erzählen. Und dann sagt sie weiter, und glückselig, die geglaubt hat. Sie macht der Maria Mut zum Glauben. Du bist glückselig, daran zu glauben. Nicht zu zweifeln, nicht zu fragen, nicht zu hinterfragen. Und da erinnert sie sich auch an die Aussagen Gottes, an die Zuverlässigkeit der Aussagen Gottes. Glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was vom Herrn geredet ist. Sind wir so sicher in unseren Aussagen anderen gegenüber? Können wir das ihnen so zusagen und so bekräftigt zusagen? Jawohl, ich bin überzeugt davon, was Gott dir zusagt, wird geschehen. Ich habe es erlebt. Ich habe es selber erlebt. Guck mich an. Bin im 6. Monat schwanger. Ich habe erfahren, dass die Aussagen Gottes eintreffen. Sind wir so sicher in unseren Aussagen? Oder, ja, ich weiß gar nicht so recht, wie es passiert war und es hat sich so ergeben. Wie treten wir auf? Wie sprechen wir den anderen gegenüber? Sie, denke dir mal, die Elisabeth ist schon auch ein bisschen klug gewesen und wusste auch, was um sie herum so passiert. Sie hat jetzt nicht die Maria bedauert, du armes Kind, was jetzt alles passieren wird. Da sind wir auch schnell dabei. Ei, wenn du das jetzt machst. Und ich denke an eine Aussage eines jungen Mannes hier vor unseren Mikrofonen. Ihr lieben Geschwister, ihr habt mich viele Jahre unterstützt. Lass das mal jetzt. Ich will mich ganz auf Gott verlassen. Und da hat es bei mir auch so getickt, dachte ich, Mensch, ist das nie gewagt? Du darfst dich nicht in eine Sache hineinmanövrieren, die schief geht. Oder können wir da sagen, du, ich habe das auch erlebt, das ist genau das Richtige für dich. Du wirst Gottes Güte erfahren. Du wirst seine Freundlichkeit erfahren. Du wirst erfahren, dass er zu dem steht, was er dir versprochen hat, was wir in seinem Wort lesen. Wisst ihr, ich will euch einen Vers mal vorlesen aus dem Petrusbrief. Das ist jetzt schon eine ganze Weile nach Weihnachten geschrieben. Dort steht es, seid gastfrei gegeneinander. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Das hat der Maria gut getan, als sie dort bei der Elisabeth gewesen ist. Diese Ermutigung durch die Elisabeth, die Bestätigung, die sie erhalten hat, Bestätigung der Worte, die der Engel ihr gesagt hat, nochmal bekräftigt durch das, was Gottes Geist über Elisabeth zu Maria gesagt hat. Und ich denke, sie hat auch eine neue Perspektive bekommen, eine neue Sicht bekommen. Und ich möchte nur noch einen Vers lesen jetzt aus der Antwort von Maria. Die Antwort von Maria, bekannt auch unter dem Namen Magnificat. Deshalb Magnificat, weil in der lateinischen Bibel diese Verse, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott meinem Heiland, ebenso beginnen. Magnificat, anima mea dominium. Es gibt im Lukas-Evangelium noch mehrere solcher Lobpreise, solcher Lobgesänge, die alle lateinische Namen haben. Das ist also ganz interessant. Lukas hat das also sehr zusammengefasst. Und sie sagt hier, meine Seele erhebt den Herrn, der Herr ist groß. Mein Geist hat verlockt in Gott, meinem Heiland, meinem Retter. Diese zwei Aussagen, die wollen wir uns noch merken aus diesem Magnifikat heraus. Ihr Loblied, wenn man das bis zum Ende liest, ist ein Lobgesang auf die Heilsgeschichte, auf das Handeln Gottes. Es ist eine Kurzform, ganz komprimiert, in wenigen Sätzen zusammengefasst. Aber sie hat jetzt ihre Zweifel abgeben können. Ihre Zweifel und ihre Fragen sind berechtigt gewesen. Wir wollen das nicht unter den Tisch kehren. Das sind schon echte Fragen, die da eine junge Frau umtreiben in einer solchen Situation. Aber sie sagt, der Herr ist groß. Ihm gibt sie die Ehre, nicht was ich bin und was ich kann und was ich habe und was ich darstelle. Vielleicht müssen wir manchmal ein bisschen aufpassen, wenn wir irgendjemand Beifall spenden. Spenden wir es Gott gegenüber oder mehr der Person gegenüber. Sie gibt also Gott die Ehre. Meine Seele erhebt den Herrn. Und an ihn wendet sie sich. Er ist mein Heiland. Er ist mein Retter. Sie, diese ganzen Überlegungen weichen dieser Sicherheit. Dort bin ich geborgen, da bin ich geschützt. Und jetzt überspringen, möchte ich ein paar Verse überspringen, nochmal einfach euch ja, nochmal zusammenfassend sagen, wie das weitergeht. 3 Monate ist die Maria dort und dann geht sie, das lesen wir im 56. Vers, und dann kehrt sie zu ihrem Haus zurück. Und das trotz hoher Risiken. Und ich denke, das konnte sie nur, weil ihr dort in der Begegnung mit der Elisabeth klar war. Hier ist Gottes Handeln, Gottes Eingreifen. Und aus dieser schwierigen, beklemmenden Situation, die so undurchsichtig ist, da kann und wird mich Gott herausführen können. Sie hat ja, meint, sie war ja nur nicht auf den Kopf gefallen, war nicht Lieschen Müller vom Dorfe. Sie wusste genau, es gab 2 Aussagen in der Bibel, was mit Frauen passiert, die schwanger waren, ohne dass irgendwo ein Mann dazugehörte. Das eine war, sie wurde gesteinigt. Das wird sogar heutzutage noch praktiziert, lesen wir manchmal in den Medien. Und es gibt da eine Begebenheit im Lukas-Evangelium, da war es nah dran, dass man eine Frau steinigen wollte. Das war gängige Praxis, das war nicht irgendwas, das war üblich. Und das zweite war, dass sie verjagt wurde. Mit Schimpf und Schande. Und das konnte sie nicht absehen, was passiert, als sie zurückgeht. Wisst ihr, wenn wir an Weihnachten denken, an die Maria denken, dann denken wir immer an die arme Frau, die da im Stall kein Bett hatte, für sich und für ihr Kind. Und wenn ich so Frauen höre, wenn sie über ihre Entbindung sprechen von ihren Kindern, dann reden die von Stunden. 2 Stunden, 8 Stunden. Hat lang gedauert, 10 Stunden oder so. So diese Zeitspanne. Also irgendwo absehbar. Da reden wir davon. Aber diese Wochen und Monate vorher, wo sie dem Dorfklatsch ausgesetzt war, wo ihr überall Häme begegnete im Dorf, der Josef, da wollte sie ja entlassen. Das war ja sein Gedanke. Und wenn Gott nicht da eingegriffen hätte und gesagt hat, mein Freund, so nicht, ich habe was mit zu sagen, nimm sie zu dir. Da konnte sie auch vor dem Klatsch nicht schützen. Der Tratsch bleibt einfach. Das hat sie durchgehalten und ausgehalten. Es gibt also Situationen, in denen uns Gott viel zumutet. Als erstes. Dann zweitens, wo suchen wir Hilfe? Suchen wir überhaupt Hilfe? Oder machen wir das mit uns aus? Drittens, gibt es für mich Menschen, die mir ihre Türe öffnen, wie die Elisabeth, die mir ihr Herz öffnen? Sie waren ein Vierteljahr dort. Sie haben vieles geredet bestimmt. viel ausgetauscht. Und die Maria hat bestimmt viel von der Elisabeth gelernt. Von der Zeit, wo sie so gelitten hat, und auch von der Zeit, wo sie Gottes Handeln erlebt hat. Bin ich, kann ich ein solcher sein, der anderen die Türe aufmacht? Bin ich bereit dazu, andere in mein Leben hineinschauen zu lassen, wie mir es geht? Wie ich diese und jene Situation erlebt, gewonnen oder auch verloren habe? Und dann, wie die Maria fünftens, kann ich trotz offensichtlicher Nachteile, die sie wusste und die ihr klar waren, kann ich trotz offensichtlicher Nachteile, die ich habe durch das Handeln Gottes an mir, ihn rühmen, ihn trotzdem rühmen, ihm die Ehre geben, schaffe ich es, ihm zu vertrauen? Oder gebe ich einfach auf und verunehre ihn dadurch, weil er eigentlich Großes an mir tun will?